Wenn wir das Neue Testament richtig verstehen wollen, dann müssen wir das Alte Testament kennen, sagte jemand. Und das ist auch richtig so. Da ist nichts Falsches dran. Denn was wir heute zur Einleitung, also zur Bibellesung gehört haben, das war Segen und Fluch, richtig? Gott sagte den Israeliten genau, was sie bekommen, wenn sie die Gebote Gottes halten. Und er sagte ihnen auch ganz genau, was passieren wird, wenn sie es nicht tun. Was Gott allerdings nicht sagte, war, dass er sehr viel Geduld hat. Und das wird in dem Gleichnis deutlich, um das heute meine Predigt geht. Wir sind in Markus Kapitel 12 angelangt und dieses Kapitel ist zumindest der erste Teil, die Fortführung von dem, was wir in 11 schon durchgenommen haben, mit der Tempelreinigung, mit der Verfluchung des Baumes, des Feigenbaumes, der Frage der Israeliten, der Priester und Schriftgelehrten nach Jesu Vollmacht. Jesus gibt da keine Antwort drauf, aber er spricht in Gleichnissen. Wollen wir uns lesen Markus Kapitel 12, 1 bis 12. Markus 12, 1 bis 12. Und er, also Jesus, fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinberges empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie, und noch viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten, den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach: Sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Die angesprochene Gruppe, die hier immer mit Sie angesprochen wird, das sind die Priester, Schriftgelehrten, die hohen Leute, die es wissen sollten, was in der Schrift steht und es kennen sollten. Wir lesen in Kapitel 12 noch einige Sachen, auch wie Jesus versucht wird, sich in Widersprüchen zu verfangen, und letztendlich konnten sie nichts mehr gegen ihn vorbringen. Es kamen die Herodianer, es kommen noch die Herodianer, die fragen nach der Steuer, die Sadduzäer nach der Auferstehung, an die sie nicht glauben. Und letztens kommt noch einer und fragt, was ist das größte Gebot? Und Jesus hatte auf alles eine Antwort, eine weise Antwort. Aber ganz hier zu Anfang des Kapitels, da zeigt er nochmal ganz deutlich auf, um was es Gott eigentlich geht. Es geht um Fruchtbringen. Es geht immer noch um Fruchtbringen. Und welche Frucht das ist, das haben wir heute in der Einleitung gehört. Gott gehorsam sein, seinen Willen tun und ihm damit die Ehre geben. Das ist letztendlich, was er damals von den Israeliten forderte und heute von jedem Gläubigen. Markus veranschaulicht anhand dieses überführenden Gleichnisses von den weiden Gärtnern, wie es um Israel bestellt war. Es ist nur ein Gleichnis, das Markus wiedergibt. Aber wir haben gelesen, er sprach in Gleichnissen, Mehrzahl. Aber wie Johannes schreibt, die Bücher, es gibt gar nicht genug Bücher, um alles aufzuschreiben, was Jesus getan hat. Deswegen werden wir immer nur Ausschnitte aus seinem Leben sehen, aber wichtige Ausschnitte. Denn dieses Gleichnis zeigt Gottes Geduld, es zeigt Gottes Liebe, aber auch Gottes Gericht. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner. Jesus nahm ein Gleichnis, das die Menschen kannten. Denn es kommt in Jesaja 5 in den Versen 1 bis 2 vor. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes, von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Wir merken schon, dass im Gegensatz zu Jesaja es nicht um die Frucht geht in diesem Gleichnis, das Jesus vortrug, sondern um die Weinbauern, um die Verantwortlichen für die Ernte. Das sind zwei Gruppen. Der Weinbauer im Alten Testament und im Neuen Testament tat alles, damit gute Frucht hervorgebracht werden kann. Das Anlegen eines Weinbergs in Israel, das war keine leichte Arbeit. Das war mühselige Knochenarbeit. Wir müssen uns vorstellen, der Boden muss vorbereitet werden, indem Steine und Geröll weggeschafft werden. Die hat man dann am Rand des Weinbergs aufgeschüttet und einen Wall aufgeschichtet, mit Pfählen verbunden und Flechtwerk, damit ein Zaun entsteht, der hoch und dicht genug war, um Großwild und Kleinwild abzuhalten. Terrassen mussten angelegt werden, Stufen mussten gegraben werden. In den Felsen musste eine Kälteanlage eingemeißelt werden. Man hat nicht nur einfach eine Schippe nehmen können, um dann die tiefe Erde wegzunehmen. Nein, das war richtige Arbeit. In dem Kelter, da wurde dann die Trauben gesammelt, mit Füßen gestampft und in dem unteren, darunterliegenden Keltertrog wurde dann der Saft aufgesammelt, aufgefangen. Der Weinbergbesitzer, der Eigentümer, er hat auch einen Turm gebaut, damit die Arbeiter einen kühlen Rückzugsort haben in der Erntezeit, damit sie wissen, wo sie die Trauben lagern können. Das musste ja auch da sein. Und ebenso war dieser Wachturm dazu gedacht, nächtliche Diebe abzuschrecken. Denn er diente als Wachturm, auf dem man eine Wache aufstellen kann, um zu sehen, wer da Böses im Schilde führt. Und das passte zu einer größeren Anlage, die von mehreren Winzern bearbeitet wurde. Alles, was wir jetzt gelesen haben, das passierte in Handarbeit. Da war kein Bagger, da war kein Traktor, da war kein Presslufthammer, um irgendwelche schweren Arbeiten abzunehmen. Vielleicht hat man einen Eselskarren, damit man wenigstens die Steine bis zum Wald tragen konnte. Aber das war schon alles. Alles andere musste der Mensch selbst machen. Und zudem hat der Eigentümer in den ersten Jahren keine Ernte zu erwarten. Denn es dauerte bis zu 5 Jahren, bis die ersten Trauben so weit waren, oder die ersten Reben so weit waren, dass sie Frucht bringen konnte, aus dem man dann den Wein keltern konnte. Die Winzer hatten auch nicht einen normalen Pachtvertrag, bei dem sie einen festgesetzten Betrag nach der Erntezeit zu entrichten hatten, unabhängig vom Ertrag der Ernte. Das wäre nämlich ein Vertrag, wie ich ihn kenne. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft, also besser gesagt mein Vater, und wir hatten viel Pachtland. Nach der Ernte kamen dann die Pächter, die Verpächter und forderten den Pachtzins ein. Ganz normal. Sie fragten mich, und hast du eine gute Ernte gehabt? Hast du eine schlechte Ernte gehabt? Er war immer der gleiche. Er war nicht sehr hoch. Aber es ging ja auch nur darum, dass das Land bewirtschaftet wird. Die Winzer hier, die sollten vom Ertrag einen gewissen Betrag an den Eigentümer entrichten. Gab es ein schlechtes Jahr, gab es keine Ernte, brauchten sie nichts bezahlen oder weniger bezahlen, sodass sie noch etwas zum Leben hatten. Man würde sagen, das war ein sozialverträglicher Vertrag, da das Risiko eben beim Besitzer liegt und nicht bei den Weinbauern. Auch das Hauptrisiko, ob die Reben überhaupt angehen, ob sie gedeihen, lag ja schließlich bei dem Besitzer des Weinbergs. Denn selbst wenn die Winzer schlecht arbeiteten, die Reben eingingen, dann gab es ja keinen Ertrag. Und der Besitzer hätte neue Pflanzen setzen müssen, um wieder einige Jahre zu warten, bis etwas kommt. Denn schlechte Ernte kann schließlich auch durch schlechte Arbeit verursacht werden. Alles war geregelt. Der Verpächter hatte seine Pächter und das waren sicherlich Leute, denen er vertraute, sonst hätte er sie nicht genommen. Und deshalb ist er weitergezogen. Er hatte höchstwahrscheinlich noch andere Güter, die er auch begutachten musste, für die er auch Sorge tragen müsste. Und wie wir an dem Pachtvertrag sehen, war das nicht einfach nur Geschäftemacherei. Nur vertrauenswürdige Menschen, so heißt es in einer Auslegung, kamen für diese Arbeit in Frage. So scheidet hier ein Freund von seinen Freunden, möchte man sagen. Was versinnbildlicht der Weinstock? Jesus hat ihn ja nicht nur einfach so genommen. Bei Jesaja, bei dem Gott das ganze Volk anredet, heißt es eindeutig, der Weinberg aber ist das Haus Israel. Jesaja 5, Vers 7. Natürlich ist Israel, der Israel-Bezug in Übereinstimmung mit dem Alten Testament und dem Judentum festzuhalten. Es ist nicht irgendein Weinberg. Es ist hier schon auf Israel gemünzt, dieser Weinberg. Aber wir müssen genau hinsehen. Israel ist in ein Land gezogen, in dem Milch und Honig fließen. Kriege gegen Israel wurden von Gott, dem Vater, geführt, in seinem Auftrag geführt. Und Israel hatte Sieg. Gott hat das Land vorbereitet. Er hat zu Josua gesagt, wo du deinen Fuß hinsetzt, das Land will ich dir geben. Und dort wurden erst die Menschen sozusagen geschlagen aus ihren, von dem Bann getroffen. Götzendiener. Aber wie wir heute aus der Lesung gehört haben, Gott hat auf die Einhaltung seiner Gebote genau geachtet. Achans Sünde führte zur Niederlage bei Ai. Vorher hatte man einen großen Sieg bei Jericho, wo die Mauern einfielen. Bei Jesus ist der Weinberg etwas, was vorrangig Israels Führerschaft anvertraut war. Jesus zielte auf die Weingärtner, auf die Bauern, auf die, die den Weinberg kultivieren sollten, die dafür sorgen sollten, dass gute Frucht und viel Frucht es geben konnte, dass die Frucht letztendlich auch noch veredelt wurde, nämlich zu Wein gekeltert wurde. Sicher, der Ertrag einer Ernte hängt nicht allein vom Winzer ab. Es hängt vom Boden ab, von den Reben, von den Regen und was alles an Unbill noch zugezogen werden kann. Aber was sagte der Eigentümer des Weinbergs? Vom Ertrag will ich meinen Lohn. Es war ein Zaun gezogen. Der Herr hat Israel geschützt. Er war drumherum. Selbst Der Teufel hat erkannt, dass Hiob einen Zaun um sich hatte. Das hat er ja Gott vorgeworfen. Und Gott hat das bei Israel auch gemacht. Israel ist nur in Kriege verwickelt worden, wenn sie nicht taten, was der Herr wollte. Wenn sie von ihm abgewichen sind, wenn sie Götzendienst betrieben haben. Das lesen wir in dem Buch Richter und Rut. Da kam es zu Hungersnot, da kam es zu Krieg. Alles in Folge, dass sie Gott nicht die Ehre gaben. Alles, was angekündigt war. Es gab einen Turm, in dem die Trauben, die Ernte gebracht werden konnte. Man könnte es mit dem Tempel gleichsetzen. Da, wo Anbetung stattfinden sollte, wo die Menschen zu Gott eine besondere Nähe erfahren sollten. Denn was war in dem ersten Tempel? Es war Gott im ersten Tempel. Er hat dort Einzug gehalten. In diesem herodianischen Tempel war er nicht mehr. Aber dennoch war er als Anbetungsort, als Opferort, als gedacht, um die Sünde, die man begangen hatte, sozusagen zu begleichen mit Gott. Nach alten Schriftstellen befand sich sogar über dem Portal des herodianischen Heiligtums ein großer goldener Weinstock, ein Zeichen für Israel, den Weinberg. Aber das Gleichnis geht weiter. Es bleibt ja nicht hier stehen. Die Zeit der ersten Ernte war da und der Besitzer forderte durch einen Knecht seinen berechtigten Anteil. Nichts Besonderes, etwas ganz Normales, würde man sagen. Es war auch üblich, dass ein vertrauenswürdiger Knecht, ein Sklave, den Pachtzins entgegennahm. Siehe Josef, er war Verwalter im Haus Potiphars. Er war aber ein Sklave. Der Verpächter, er kam nicht selbst. Das wäre auch vielleicht, wenn er wirklich ein Großgrundbesitzer gewesen wäre und in verschiedenen Gebieten Israels oder des Römischen Reiches seine Besitztümer hätte, eine aufreibende Angelegenheit gewesen. Aber hier wird auch deutlich, welches Vertrauen der Mann in die Weingärten hatte. Denn er schickte einen Vertreter und er kam nicht selbst. So weit, so gut, denkt man. Aber die Handlungsweise der Weingärtner ist doch sehr überraschend. Man erwartet die anstandslose Bezahlung der Pacht, oder? Aber nicht nur, dass sie den Knecht mit leeren Händen wegschickten, vielleicht noch ein paar Ausreden dazu gesellt hätten, dass Ernte schlecht war, dass irgendwas passiert wäre, dass man nicht ernten konnte oder. Nein, sie schlugen ihn und zeigten dem Verpächter offen, was sie von ihm hielten. Denn griff man die Knechte an, beleidigte man den Herrn der Knechte. Es war nicht gegen den Knecht gerichtet, diese Schläge, sondern gegen den Besitzer des Weinbergs, gegen den Herrn des Knechtes. Aber der Besitzer, er ist geduldig. Er sendet noch einen. Und mit diesem Verfahren sie noch schlimmer. Nicht nur, dass sie ihn schlugen, nein, sie steinigten ihn auch, so dass er eine schlimme Kopfverletzung davon trug. Und sie entehrten ihn. Eine Entehrung im Orient war noch schlimmer als körperliche Gewalt. Es wurde noch schlimmer angesehen. Wir können uns das nicht so vorstellen, aber diese Entehrung ging genauso wieder gegen den Besitzer des Weinbergs, gegen den Eigentümer. Spätestens jetzt würden wir unser Eigentum zurückfordern, die Übeltäter rigoros bestrafen, zur Rechenschaft ziehen, durch die staatliche Gewalt oder durch sonst was. Und ich denke, dass dieser Weinbergbesitzer mit Sicherheit kein einflussloser Mann war. Er hatte so viele Knechte geschickt. Der Eigentümer, was tut er? Hoffnungsvoll und geduldig sendet er einen Knecht nach dem anderen, die alle misshandelt wurden. Und sogar getötet wurden. Das war offene Rebellion der Weingärtner gegen den Besitzer. Sie verweigerten, was sie schuldig waren, obwohl sie nur einen Teil ihres Gewinns hätten geben müssen. Alles andere war für sie bestimmt. Sie mussten nicht die Hälfte geben. Sie mussten einen geringen Teil höchstwahrscheinlich nur geben. Und sie wussten ja auch, was sie sich einließen, als sie diesen Pachtvertrag sozusagen unterschrieben haben. Es war eine annehmbare Bezahlung. Sonst hätte man es nicht gemacht, oder? Die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten, lesen wir in Markus 11, 27, wussten, von wem hier die Rede ist. Denn es galt ihnen, wie wir aus Vers 12 entnehmen können. Sie wussten, wir sind gemeint. Sie wussten, wer der Besitzer, wer der Eigentümer ist. Sie wussten, wer der Weinstock ist. Sie wussten, wer die Gehörngärtner sind. Der Mann, er hat alle Vorbereitungen getroffen. Er hat geduldig abgewartet bis zu dem Zeitpunkt, wo er von seinen Pächtern etwas erwarten konnte. Er ist nicht sofort nach einem Jahr gekommen. Wie gesagt, bis zu 5 Jahren dauert es, bis man ernten kann. Normalerweise bekommt man den Acker, den Boden zur Verfügung gestellt. Den Rest hat man selbst zu tun. Bei uns ist keiner hingekommen und hat die Gerste, den Weizen oder sonst was ausgesät und wir haben nur geerntet. Das haben wir alles selber machen müssen. Wir hatten ein Stück Land, 2 Morgen, nicht sehr groß. Da waren ständig Steine drauf, die mussten wir selber absammeln. Da kam keiner und sagte, so, ich sammle mal eben die Steine für dich ab. Im Gegenteil, der Nachbar hat noch welche draufgeschmissen. Denn der wollte, hatte den gleichen Boden. Ein Verpächter kassiert den festgesetzten Pachtzins unabhängig von der Ernte. Das ist sein gutes Recht. Hier ist alles anders. Keine Vorarbeiten, nur kultivieren, veredeln, einsammeln und veredeln. Kein Turm bauen, keine Kälte hauen. Alles, was wirklich mühselig ist, was wirklich in die Knochen geht, möchte man sagen, wurde von dem Verpächter übernommen. Aber wie handelten die Pächter? Völlig habgierig. Ja, sie rebellierten gegen den, dem sie schuldig waren. Genau wie wir Menschen. Was haben wir in unserem Leben bekommen? Wir können uns das jetzt mal während der Predigt so durch den Kopf gehen lassen. Was haben wir uns wirklich in unserem Leben erarbeitet? Ich werde darauf noch zurückkommen. Aber dieser Mann, er hat immer noch nicht seine Pächter verworfen. Und hier wird seine Liebe deutlich. Er schickt seinen Sohn. Er griff zum letzten Mittel. Er sandte seinen einzigen Sohn in der Hoffnung, und den er geliebt hat vor allen Dingen, nicht den er irgendwie loswerden wollte, in der Hoffnung, dass sie ihn respektieren. Ja, wir möchten sagen, mach das doch nicht. Du siehst doch, was da passiert. Lass es. Schau, was sie mit deinen Knechten gemacht haben. Sie werden mit deinem Sohn genauso handeln, oder? Das geht uns durch den Kopf. Zumindest ging es mir durch den Kopf. Und es kam, wie wir erwartet haben. Sie ermordeten ihn. Sie haben es geplant. Sie haben es gemeinsam geplant. Sie haben es gemeinsam ausgeführt. Selbst die letzte Ehre, die einem Toten zukommen sollte, nämlich die Beerdigung, haben sie ihm verweigert. Und das war eine Kriegsansage. Das war nicht nur Rebellion. Wir kämpfen gegen dich, denn wir wollen alles von dir haben, wie in einem Krieg. Denn das ist der Erbe. Und wenn der tot ist, gehört uns alles. Obwohl das ja nicht stimmt. Es gehört immer noch dem Eigentümer. Auch wenn sie die Macht über diesen Weinberg zu scheinen hatten. Aber es war gestohlen. Und jedes Gericht hätte diese Weingärtner, diese Bauern verurteilt und höchstwahrscheinlich selbst zum Tode verurteilt, denn sie haben getötet, Knecht und Sohn, Sklaven und Angesehene des Reiches. Das alles traf auf die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu. Der Eigentümer des Weinbergs ist Gott, der Vater. Und er hat in seiner Liebe immer wieder Propheten zu den Israeliten gesandt. Er hat immer wieder seinen Anspruch geltend gemacht, ihn als alleinigen Gott zu ehren, anzubeten und von Herzen zu lieben. Gott hat alles getan, dass man ihn verstehen konnte. Geduldig hat er einen Propheten nach dem anderen gesandt. Wir sehen oft im Alten Testament nur Krieg, Krieg, Krieg und Tod, Tod, Tod. Und wir sehen nicht die Geduld, die Gott mit Israel und letztendlich auch mit uns Menschen hatte. Psalm 86, 15. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue. Nur wenn Israel abgefallen war von Gott, kam es zum Gericht. Nur gegen Völker, die das Maß der Sünde voll hatten, wurde der Bann vollstreckt. Wir lesen in 1. Mose 15, 16, sie aber sollten in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll, sprach Gott der Herr zu Abraham. Oder Hebräer, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Jetzt wissen wir, wer mit dem Erben gemeint ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, durch den alles geschaffen ist. Geduld, Liebe, Gnade sind die eigentlichen Eigenschaften, die die Menschheit noch existieren lässt. Denn normalerweise hätten wir keine Berechtigung mehr, dieser Welt zu existieren, zu leben. Haben wir nicht alle Gott geschmäht, gegen ihn rebelliert? Vielleicht tust du das auch immer noch, weil du ihm die Frucht seiner Liebe verweigerst, indem du ihn nicht anbetest, ihm die ausschließliche Ehre durch Anbetung zukommen lässt, weil du das alles nicht tust. Bist du der Meinung, dass du dir alles selbst erarbeitet hast und Gott hätte keinen Anspruch auf deinen Verdienst? 1. Korinther 4, 7 lesen wir, denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest, also dir erarbeitet hättest? Deine Verdienste, wie oder wodurch hast du sie erlangt? Durch deine Intelligenz? Das ist gut. Aber woher hast du deine Intelligenz? Wer hat sie dir gegeben? Deine Körperkraft? Wer hat sie dir geschenkt? Sicher, du hast fleißig in der Schule gelernt, hast mühevolle Arbeit auf dich genommen, um es zu etwas bringen. Aber das ist doch die Folge, die Veredelung von dem, was du bekommen hast. Gerade hier in unseren Breitengraden, ich höre das immer wieder. Ja, Gott hat noch nie etwas für mich getan. Schauen wir uns einmal um. Wir leben in einer Pandemie. Aber geht es uns wirklich schlecht? Haben wir nichts mehr zu essen? Wissen wir nicht ein noch aus? Und ich kann nicht sagen, dass ich irgendetwas dazu beigetragen hätte, außer Steuern zu zahlen, dass wir es so haben, wie wir es jetzt haben. Denn die Entscheidungen, dass man eine Fonds hat, eine Risikokasse, um so etwas zu bezahlen, was jetzt bezahlt werden muss, habe nicht ich getroffen. Ich bin nicht für das Gesundheitssystem in Deutschland verantwortlich, aber ich genieße es. Wir haben andere Industrieländer, da sieht das ganz anders aus. Was kann ich mich dessen rühmen, dass es Deutschland zurzeit so gut geht? Besser als Brasilien, Russland oder sonst wen? Ich kann mir das nicht ans Hemd knöpfen und sagen, hier, ich. Vielleicht muss ich die Folgen tragen, muss ein bisschen mehr Steuern zahlen. aber da werde ich auch nicht mehr zahlen müssen, als ich kann. Wer ist dafür verantwortlich, dass ich in Deutschland geboren wurde und nicht in Indien oder in China oder sonst wo, wo es mir irgendwie wirklich schlecht ging? Nicht mein Verdienst. Alle unsere Talente, Begabungen haben wir erhalten und die haben wir nicht erworben. Wir sollten sie aber kultivieren, ausbauen, veredeln, was die Aufgabe eines guten Weingärtners in den Weinstöcken ist und war. Die Weingärtner haben die Vorleistung nicht anerkannt und es kam, was unserer Meinung nach schon viel früher hätte passieren müssen, es kam zum Gericht. Jesus stellt die Frage: Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Die Antwort: Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weingärtnern den Weinberg anderen geben. Und diese Antwort gaben die Zuhörer selbst. Das lesen wir in Matthäus 21,41, der Parallelstelle zu diesem Text, deutlicher. Sie sprachen zu ihm: Er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen, auf den Weinberg anderen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Sie sprachen sich somit selbst das Gerichtswort. So wie David, als Nathan zu ihm kam und der ihn wegen den Ehebruch mit Bathseba das Gleichnis darlegte von dem Lämmchen, das einem armen Mann weggenommen wird. 2. Samuel 12 können wir das nachlesen. Auch über David wurde das Gerichtswort gesprochen. Aber er tat aufrichtige Buße. Und das Urteil wurde abgemildert, dass nämlich David nicht sterben musste, nicht sofort sterben musste. Aber alles andere, das traf zu. Man lag bei seinen Frauen auf, wo es alle sehen könnten, lag ein anderer, wir wissen die Geschichte, jetzt habe ich den Namen vergessen, Absalom, lag bei seinen Frauen und zeigte, dass er jetzt die Macht im Hause Davids hat. Gott hat durchgeführt, was er David angedroht hat. David musste die Folgen seiner Sünde tragen in dieser Welt. Aber er brauchte nicht den ewigen Tod sterben, die ewige Trennung von Gott erleben. Die Buße der geistlichen Leiterschaft hier in Israel, sie blieb aus. Obwohl Gott immer wieder Propheten zum Volk Israel sandte, blieben sie die gute Frucht und die Pacht schuldig. Anstatt Demut gab es Selbstgerechtigkeit. Anstatt Anbetung im Tempel zu praktizieren und bußfertig Opfer zu bringen, bereicherten sich die Priester an den Opfergaben, an den Opfertieren, indem sie verkauft wurden. Die Verherrlichung und Anbetung Gottes blieb aus. Stattdessen rühmte man sich der eigenen Werke und vergaß, dass man alles vorbereitet gefunden hat. Den Führern Israels, den Pächtern in diesem Gleichnis, wird der Weinberg weggenommen. Die geistliche Leiterschaft Israels wurde verworfen und mit ihnen das Volk Israel, das ja ebenfalls keine Frucht brachte. Einzelne haben das Wort durchaus angenommen, Nikodemus oder Josef von Arimathea, und sie werden einst im Himmel sein. Ebenso die Jünger, die dem Herrn gefolgt sind und treu geblieben sind. Und alle Israeliten, die sich zu Jesus als den Erlöser, dem Messias bekannten. Aber die Aufgabe, die sie als Volk hatten, ein Vorbild für die Nationen zu sein, das wurde ihnen genommen. Ihnen wurden die Opfer weggenommen, weil sie keinen Tempel mehr hatten. Ihnen wurden die Priesterschaft weggenommen, weil sie in alle Winde zerstreut wurden. Anderen wird dieser Weinberg gegeben, und diese hat der Herr ausgesucht. Und in den letzten 3 Jahren seines Lebens vom Reich Gottes weitergegeben und vorgelebt und erläutert. Jesus hat sich neue Pächter herangezogen, die 12 Apostel. Die 12 Apostel, die das Evangelium in die Welt tragen sollten um Jünger zu machen. Jünger, die ihr Leben Gott anvertrauen. Letztendlich die Gemeinde Jesu Christi. Diese 12, waren das Übermenschen? Waren das irgendwelche besonderen Menschen, die irgendwelche besonderen Tugenden hatten? Nein, ganz normale Menschen, ohne Ansehen, ohne besondere Abstammung. Aber sie erkannten, dass sie Sünder waren, dass sie Vergebung allein aus Gnaden bekommen mussten. Und diese Gnade wurde erwirkt durch Jesu Blut am Kreuz am Golgatha. Sie erkannten, dass sie zu ihrer Errettung nichts tun konnten. Und sie sollten das Evangelium verbreiten, um Jesus zu verherrlichen, groß zu machen. Und das taten sie unter Einsatz ihres Lebens, ihrer Gesundheit und alles, was sie hatten. Das war ihnen alles Dreck, wie Paulus sagte. Das ist die Frucht, die Gott sucht. Denn dadurch, dass Jesus verherrlicht wird, wird Gott angebetet. Weil sie Gott als den Besitzer des Weinbergs, Jesus als ihren Herrn, ihren Besitzer anerkannten, brachten sie die Frucht, die Gott erwartet haben. Das ist unsere Aufgabe. Jesus weist die Schriftgelehrten in provokanter Weise auf einen Vers aus dem Psalm hin. Und ich möchte uns diesen Vers, den wir in 10 bis 11 lesen, aus dem jüdischen Neuen Testament lesen. Da wird das etwas deutlicher. Habt ihr nicht die Passage in der Tenach, also dem Alten Testament, gelesen, die sagt, oder Schrift, eben der Stein, den die Bauleute verwarfen, ist der Eckstein geworfen, das kommt von Adonai, und in unserem ist es wunderbar, in unseren Augen ist es wunderbar. Natürlich kannten sie die Schriftstelle. Sie kannten das ganze Alte Testament in- und auswendig. Aber das Tragische war, dass sie es nicht verstanden. Jesus sagt, habt ihr nicht die Passage gelesen? Als ob sie irgendetwas übersehen hätten. Und nicht nur das, nicht nur diese Stelle haben sie übersehen, sondern andere auch. Denn er sagt das nicht nur einmal. Aber sie haben es gelesen. Aber sie haben nicht die Erkenntnis gehabt, weil sie es nicht erkennen wollten. Den wichtigsten Stein bei einem Bau eines Hauses haben die Leute verworfen. Den Eckstein. Am Eckstein richtet sich das ganze Gebäude aus. Wenn der schief liegt, wird der ganze Bau schief. Der ist der, nach dem alle anderen Steine gerichtet werden letztendlich. Man legt die erste Reihe, man legt die andere Reihe in den Winkel dazu und so wird das Haus dann aussehen. Diese Bauleute sind die Priester und Schriftgelehrten und sie offenbarten damit ihre eigentliche Unkenntnis über den Bau des Hauses Gottes. Sie haben die Schrift nicht verstanden. Die Worte kannten sie wohl, aber den Inhalt haben sie nicht begriffen. Es ist ein Unterschied zwischen auswendig lernen und verstehen. Wenn ich etwas auswendig lerne, zum Beispiel das kleine 1x1, kann ich es auch nur für das kleine 1x1 verwenden. Wenn ich weiß, dass 3x3 9 ist, weil ich es auswendig gelernt habe, dann weiß ich aber noch lange nicht, was 13x13 ist, weil ich gar nicht weiß, was ich mit den Zahlen machen muss. Aber ich kann nicht eine unendliche Zahl, unendliche viele Zahlen und deren Multiplikation im Kopf haben. Aber wenn ich es verstanden habe, kann ich es mit jeder Zahl machen, die mir unterkommt. Die Schriftgelehrten und Priester haben nicht erkannt, dass im Neuen und Alten Testament es um Jesus, den Erlöser, ging. Sie sahen ihre eigene Geschichte und das Heilshandeln Gottes nur für ihr Volk. Alle anderen Nationen waren in ihren Augen von Gottes Heilsplan ausgeschlossen. Dabei gab Gott immer wieder Beispiele, dass dem nicht so ist. Ninive wurde verschont aufgrund der Prophetie Jonas. Sie taten Buße, weil Jona ihnen sagte, in 40 Tagen werdet ihr zerstört. Und sie taten in Sack und Asche Buße. Naaman war ein Aussätziger aus diesem Volk. Er wurde geheilt. Er war kein Jude. Keine jüdische Abstammung oder sonst was. Ruth und die Hure Rahab, sie waren Vorfahren Davids und somit auch Vorfahren unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl sie angeheiratet waren und aus einem götzendienerischen Geschlecht aus einem götzendienerischen Volk kam. Die Israeliten wollten nicht erkennen, dass ihr Volk ein Anschauungsbild, sozusagen ein Prototyp ist für Gottes Liebe, für Gottes Treue, für Gottes Gnade. Sie wollten nicht, dass andere Völker und Nationen ebenfalls in den Genuss dieser Liebe, Treue und Gnade kommen. Hätten sie ihrer Berufung auch, wenn nur ungenügend entsprochen, hätten sie noch Hoffnung haben können. Aber durch ihre Werkgerechtigkeit haben sie dem Willen Gottes völlig entgegengewirkt. Aber warum kommt Jesus nun einmal von einem Weinberg auf den Bau eines Hauses? Das eine hat ja nicht so direkt was miteinander zu tun, oder? In Jesaja und vielen anderen Stellen wird Israel mit einem Weinberg verglichen. Aber im Neuen Bund ist von einem Haus die Rede. Der Herr schlägt hier die Brücke von Israel, dem Weinberg, zu dem Gebäude, das der Eckstein oder wo der Eckstein der Herr ist, nämlich die Gemeinde. Die Gemeinde soll die Frucht bringen, die Israel nur unzulänglich oder gar nicht brachte. Aber auch wir als Gemeinde mussten uns das nicht mühselig erarbeiten, dass wir Frucht bringen können, oder? Jesus ist uns nachgegangen. Er hat uns gesucht. Wir wurden herausgerufen. Wir bekamen den Heiligen Geist, der uns zu guten Taten befähigt und alles andere in uns bewirkt. Wir sollen arbeiten. Wir sollen die Frucht sammeln. Wir sollen sie veredeln, indem wir Menschen zu Gott, zum Herrn Jesus bringen, damit der Herr dadurch verherrlicht wird. Wir sollen anbeten, weil wir verstanden haben, was Gottes Wille ist, durch die Erneuerung unseres Sinnes nach Römer 12, 2. Obwohl die Pharisäer erkannten, wer mit dem Gleichnis gemeint war, taten sie nicht Buße und blieben somit in ihrer Sünde. Und damit erfüllte sich wieder eine Verheißung, wieder aus Jesaja, und zwar in Kapitel 6, die Verse 9 bis 12. Und er sprach, Gott sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verkehre seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heiligung findet. Und ich fragte, also Jesaja, wie lange, Herr? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in seine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Kommt uns das bekannt vor? Und hiermit ist nicht der Auszug nach Babylon gemeint. Denn die Juden, sie wurden noch viel weiter weggeführt. Bis ans Ende der Welt. Und es dauerte tausende Jahre, bis sie wieder nach Israel zurückkamen. Das ganze Land war wüst und öd. Mark Twain sagte einmal, hier wird nie mehr etwas wachsen. Das war 1800 irgendwann. 1848 zogen die ersten Juden wieder zurück nach Palästina. 1948 wurden sie wieder ein Staat. Gott sammelte seine. Er ist auch den anderen Verheißungen gerecht geblieben und treu, dass er sein Volk wieder sammeln wird. Jesus greift diese Stelle aus Jesaja auf, als er den Grund seiner Gleichnisrede den Aposteln mitteilt. Denn was sagte Jesus in Markus 4,10. Können wir uns noch daran erinnern? Er wird in Gleichnissen zu ihnen reden, damit sie nicht verstehen. Und nur den Aposteln und den Jüngern ist es gegeben, es zu verstehen. Denn was hatten sie vorher getan? Sie hatten den Geist Gottes, den Heiligen Geist, geschmäht. Der Weg der Pharisäer führte vollkommen weg von Gott. Sie haben sich den zweiten Tod, dem ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott ausgesetzt. Man kann hören und nichts verstehen. Ja, das kommt vor, obwohl deutlich gesprochen wurde. Aber die furchtbare Tragik des Gerichts ist, dass es eine versöhnte Welt ist, die an ihrem Unglauben verloren geht. Damit sind wir gemeint. Er hat auch dich gerufen. Und du hast alles gewusst. Jeder, der hier sitzt, kann nicht mehr sagen, ich hatte keine Ahnung. Aber hast du ihm vertraut? Die Juden haben Jesus als den Messias verworfen. Sie haben seine Wunder gesehen, die ihn als Christus ausweisen. Wunder, die nur der Messias vollbringen konnte. Aber anstatt ihm die Ehre dafür zu geben, haben sie den Heiligen Geist gelästert und deswegen die Gleichnisreden. Sie haben das Gericht Gottes auf sich gezogen. Aber schon vorher haben sie ihren Auftrag nicht erfüllt. Gott zu loben, zu ehren, letztendlich haben sie den Erlöser sogar verworfen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Hörst du gerne Predigten? Suchst du die Gemeinschaft mit Christen? Liest du in der Bibel? Das ist gut, wenn du es so tust. Aber es reicht nicht. Solange du Gott dein Leben nicht bestimmen lässt, Menschen sind nicht leidende Sucher, sondern von Gott gesuchte Rebellen, wie Wolfgang Nestbogleimer sagte. Gott lässt nichts unversucht. Geduld, Liebe und Verständnis für seine Gnade, seinen Heilsplan machen das deutlich. Er hat alles vorbereitet. Er hat die Boten gesandt. In unserem Leben vielleicht die Eltern, Freunde, Evangelisation, wie es bei mir war. Er hat dir von seiner Liebe erzählt, die durch die Jahrtausende beschrieben ist. Er hat dir das Leben geschenkt. Er hat dir die Begabungen geschenkt, damit du Frucht bringst zu seiner Ehre. Die Frucht sind nicht nur andere Menschen, sondern Dankbarkeit, Vertrauen, dein Leben, in dem du dich gebrauchen lässt zu seiner Verherrlichung. Erkenne, durch wen du alles hast, und demjenigen gib die Ehre. Es gibt nur eine, und das ist Gott, der Allmächtige, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir sind nun zum Ende unseres Gottesdienstes gekommen. Wollen wir noch aufstehen zum Gebet? Ja, Herr im Himmel, in Jesu Namen komme ich zu dir und möchte dich loben und preisen. Denn alles, was ich habe, alles, was ich bin, bin ich durch dich, durch deine Gnade, durch das, was du mir geschenkt hast. Aber was habe ich damit angefangen? Habe ich es zur Frucht gebracht? Habe ich es veredelt? Oder habe ich es vergeudet? Du bist mir nachgegangen, hast mir ein neues Herz gegeben, damit ich erkenne, was der richtige Dienst ist. Dass ich erkenne, wem ich alles zu verdanken habe. Und das bist du, Herr. Hilf mir, dass ich die Frucht bringe, die du erwartest. Dass ich dich anbete aus Leidenschaft. Dass ich dich liebe mit aller Inbrunst. Dass du für mich nicht nur das Höchste bist, sondern alles bist. Dass ich mich dir völlig anvertraue in allem. Steh mir bei, dass ich ein Leben führe, so wie du es haben willst. Dass ich dir Ehre bringe, weil dir die Ehre gehört. Ich danke dir, dass ich das durch dich, Herr Jesus, tun kann. Amen.